Willkommen zurück zu diesem Spielerisch C-Sharp Lernen Kurs und zwar zu Kapitel 2. Hier möchte ich euch zeigen, wie ihr dem Spiel ein Gesicht geben könnt, mit Hilfe eines Frontends oder besser gesagt des User Interfaces. Was machen wir in diesem Kapitel alles? Wir werden Darstellungselemente anlegen und bearbeiten, neue Seiten anlegen, beziehungsweise das haben wir ja schon gemacht. Wir werden aber zu dieser neuen Seite hin navigieren, weil das ist natürlich auch total spannend. Es bringt ja alles nichts, wenn ihr eine neue Seite oder ganz, ganz viele Seiten habt, wisst aber nicht, wie ihr zwischen diesen Seiten hin und her springen könnt. Dann sage ich noch ein bisschen was dazu, was XAML ist. Und wir fangen an, das Interface selbst vorzubereiten mit Hilfe eines Grids, eines Stack Panels. Und damit basteln wir dann das Spielfeld selbst. Legen wir los, indem wir zurück zu Visual Studio gehen. Wir haben ja vorhin schon die Windows Phone Design Übersicht geöffnet und ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde das XAML nach unten ziehen. Dazu klickt ihr einfach auf diesen kleinen Button hier auf der Seite bzw. unten, wo ihr einstellen könnt, ob diese Aufteilung horizontal oder vertikal sein soll. Ich nehme mal horizontal, genau. So, jetzt sind wir auf der sogenannten Mainpage.xaml und wir können jetzt hier ganz einfach einen neuen Button hinzufügen. Dazu geht ihr auf der linken Seite, bei mir ist es unten, auf das Feld Toolbox. Es kann jetzt allerdings sein, dass die Toolbox bei euch nicht hier unten ist, sondern dass es bei euch eben so ausschaut. Dann klickt ihr einfach im linken Registerreiter-Set auf Toolbox, pinnt euch das sehr, sehr gerne an, weil ihr das öfter brauchen werdet und wählt aus dieser Auswahl zwei Dinge aus. Erstens nehmt ihr mal Textblock und zieht es einfach hier rein. Ihr könnt aber auch einfach beispielsweise einen Button doppelklicken und dann wird er auch einfach direkt angelegt. Im Designer könnt ihr euch diesen Button zurechtziehen. Was ihr jetzt allerdings auch machen könnt, speichert die Datei mal mit Steuerung S, ist, ihr klickt mit der rechten Maustaste auf Mainpage.xaml und klickt auf Open in Blend. Dann speichert ihr einfach alles, was gespeichert werden soll und wartet, bis Blend fertig geladen ist. Blend ist ein Werkzeug, das gemeinsam mit Visual Studio installiert wird und mit dem ihr ganz, ganz viel im Frontend machen könnt. Für unsere Zwecke ist es tatsächlich ein bisschen mehr als nötig, aber wenn ihr unter die Designer gehen wollt, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich damit näher zu beschäftigen. Ihr könnt auch hier auf der linken Seite auf den Registerreiter Device gehen und auch hier einstellen, welche Plattform ihr bearbeiten möchtet und welche Ausrichtung diese Plattform haben soll. Ich habe jetzt mal Windows Phone wieder gewählt und werde dann gleich mal sicherstellen, dass ich die Querformat-Variante bearbeite. Jetzt klicke ich auf den Button und schiebe ihn in die Mitte, soweit es geht. Aber ihr seht, auf der rechten Seite erscheinen auch eine ganze Menge Optionen, die ihr hier bearbeiten könnt. Und jetzt kann ich hier auch einstellen die sogenannte Horizontal Alignment und Vertical Alignment. Also wie ist die Ausrichtung auf der horizontalen oder auf der vertikalen Ebene? Und ich werde das jetzt beides mal auf mittig einstellen. Und mal die Margins, das sind die Abstände zu den Rändern, auf 0 setzen. Damit erscheint es tatsächlich mittig. Jetzt wähle ich noch den Textblock und mache das so ähnlich. Allerdings werde ich die Margins nicht ganz auf 0 setzen, zwar das linksbündige schon, aber das andere werde ich ein bisschen nach oben schieben. Einfach um sicherzustellen, dass der Textblock über dem Button bleibt. Das ist einfach ein bisschen probieren, also ausprobieren und schauen, was am besten passt. Denn was wir noch auch machen müssen, ist die Schriftgröße anzupassen. Das ist jetzt alles ein bisschen sehr klein. Schauen wir mal, ob 30 passt. 30 passt sehr gut. Dann können wir den Button vielleicht doch noch ein bisschen runterziehen. Machen wir mal 30. Passt. Und statt Textblock wollen wir jetzt einfach das Spiel Whack-a-Mole nennen. Was ihr natürlich auch machen könnt, ist statt des Textblocks ein Bild zu nehmen. Ich habe jetzt allerdings keins, sondern für meine Zwecke reicht dieser Text. Jetzt speichere ich die Datei und gehe wieder zurück zu Visual Studio. Wie ihr seht, ist jetzt das neue Design übernommen. Falls dem nicht der Fall sein sollte, könnt ihr die Datei einfach nochmal schließen und in dem Solution Explorer neu öffnen. Jetzt seht ihr hier, dass der Button, ach so, der ist ja noch gar nicht beschriftet. Das können wir ändern, indem wir hier unten in diesem Quelltext auch auf das Feld Button gehen. Und daneben Content ist gleich Anführungszeichen reinschreiben Start Game. Wie ihr seht, wird der Inhalt, also die Beschriftung des Buttons direkt geändert. Ihr könnt allerdings auch die Beschriftung des Buttons in Visual Studio bei den Eigenschaften ändern. Ihr könnt, wenn ihr das Element ausgewählt habt, die Taste F4 drücken, um damit automatisch zum Eigenschaftenfenster zu springen. Und dort klickt ihr auf Kommen und seht, dass bei Content auch Start Game drin steht. Aber ihr könnt hier alles eintragen, was ihr möchtet. Und es wird direkt übernommen. Ich habe jetzt gerade Maulwürfe reingeschrieben und ihr seht, auf dem Button steht Maulwürfe. Ändern wir das zurück in Start Game, speichern die Datei und machen weiter. Wenn ich jetzt doppelt auf diesen Button klicke, dann passiert Folgendes. Visual Studio legt automatisch an, dass, also im Frontend an, dass der Button auf einen Klick reagieren soll. Das ist die Standardaktion. Weiterhin wird in der mainpage.xaml.cs, das ist das sogenannte Code Behind von der XAML-Datei, eine neue Methode angelegt. Und Visual Studio verbindet die zwei Sachen automatisch. Das heißt, Visual Studio sagt, wenn der Spieler auf diesen Button klickt, dann führe diese Funktion aus, die ich übrigens hier schon mal für dich anlege, damit du sie gleich befüllen kannst. Das Code Behind ist im Gegensatz zu dem Frontend in C-Sharp geschrieben. Und es gibt immer ein Code Behind zu der jeweiligen XAML-Datei. Das heißt, es gibt immer das Duo aus Frontend und dem sogenannten Backend zu diesem Frontend, damit man hier eintragen kann, wie sich die jeweilige Seite denn verhalten soll. Was wir jetzt hier bei diesem Button-Klick einfach nur eintragen, ist eine Navigation. Wenn ich auf den Button klicke, dann möchte ich einfach nur auf die MainGame.xaml weitergeleitet werden. Das mache ich mit folgendem Befehl: this.frame.navigate. Wie ihr übrigens seht, schlägt Visual Studio mir hier schon sehr, sehr hilfreich die ganzen verfügbaren Optionen, also die ganzen verfügbaren Eigenschaften und Methoden und Events, die ich so verwenden kann, vor. Das heißt, ich kann jetzt in diesem IntelliSense-Menü auf Navigate gehen und es wird für mich vervollständigt. Wenn ich jetzt die Klammer öffne, dann sehe ich auch noch, was ich hier alles eintragen kann. Hier sehe ich, dass ich drei verschiedene Optionen zur Auswahl habe. Ihr seht es an diesem kleinen One-of-Three-Bereich. Und mit den Pfeilen könnt ihr euch da auch durchklicken. So, und was ich jetzt mache, ist, ich trage einfach Type of, Klammer auf, Main Game, Klammer zu. Und die Zeile schließe ich ab mit einem Semikolon. Vergesst nicht, eure Zeilen mit Semikolon abzuschließen. Das sind so die häufigsten Fehler, die dazu führen, dass das Programm sich nicht ausführen lässt. So, die Datei ist gespeichert, die auch. Probieren wir mal, was passiert, wenn ich dieses Projekt mal ausführe. Ihr seht, es startet. Jetzt klicke ich mal auf Start Game. Und ihr seht, ich komme auf eine schwarze Seite, die nämlich die MainGame.xaml ist, an der ich jetzt natürlich noch nichts gemacht habe. Jetzt können wir also die MainPage.xaml in Ruhe lassen. Es geht wirklich nur darum, eine Startseite zu erstellen, von der aus wir auf das Spiel kommen können. Das Schöne ist, dass ihr auf der MainPage.xaml natürlich auch auf andere Seiten verweisen könnt, zum Beispiel auf Ranglisten, auf Optionen, auf eine Kontaktinformationsseite und so weiter und so fort. Öffnen wir jetzt die MainGame.xaml. Auch hier seht ihr, dass eine gewisse Grundstruktur der Seite im Quellcode schon angelegt wurde. Ein paar Seiteninformationen sowie darin enthalten ein sogenanntes Grid. Auf Deutsch könnt ihr das ungefähr mit Raster übersetzen. Dieser Quellcode ist in XAML geschrieben, das habe ich ja schon mal gesagt. Und XAML steht für Extensible Application Markup Language. Es basiert auf XML. Das ist Extensible Markup Language. Und das Format ist halt beibehalten. Und mit dieser Skriptsprache könnt ihr das Aussehen eurer Anwendung ganz einfach definieren. Es besteht aus Elementen, die hierarchisch strukturiert werden. Also das Wurzelelement hier ist beispielsweise die Seite, die für sich wiederum einige Eigenschaften enthält und wiederum einige Unterelemente, sogenannte Kindelemente, enthält. Ein Kindelement ist Grid. Und das wird von diesem Page umschlossen. Ihr seht aber auch, dass das Grid, das Raster, eine öffnende Klammer und eine schließende Klammer hat. Das ist die schließende Klammer und die ohne den Strich am Anfang ist die öffnende Klammer. In diesem Bereich könnt ihr jetzt alles an zusätzlichen Eigenschaften, Definitionen, aber auch weiteren Kindelementen eintragen, was möglich ist und was ihr so reinpacken wollt. Ich zeige euch das mal, indem ich ein paar Spalten anlege, weil ihr könnt es nicht nur hier in dem Quelltext machen, sondern auch im Designer, indem ihr einfach völlig entspannt hier an den Rändern klickt. So. Machen wir mal drei Spalten und drei Zeilen. Ihr seht jetzt, dass Visual Studio automatisch Folgendes hinzugefügt hat. Es hat Grid.RowDefinitions hinzugefügt mit den Eigenschaften mit bestimmten Höhen bzw. Breiten. Das heißt, es wurden jeweils drei Reihen und drei Spalten angelegt oder drei Zeilen und drei Spalten, die wiederum verschiedene Höheneigenschaften haben. Direkt darunter könnt ihr jetzt beispielsweise ein Stack-Panel noch anlegen. Das ist eine Darstellungsvariante, mit der ihr Objekte anordnen könnt. Und zwar könnt ihr sie horizontal aufeinander folgend anordnen oder vertikal untereinander folgend. Grid des Rasters auch eine Anordnungsmöglichkeit. Da könnt ihr eben die Elemente in die einzelnen Zellen ablegen. Und dann gibt es noch sowas wie das Canvas. Das seht ihr hier, mit dem ihr die Sachen relativ frei anlegen könnt. Ich möchte ein Stack-Panel anlegen und dieses Stack-Panel möchte ich gerne in die linke mittlere Zelle anlegen. Und die Zählweise von einem Grid beginnt nicht bei 1, sondern bei 0. Das heißt, das ist Spalte 0, Zeile 0. Das ist Spalte 1, Zeile 1, Zeile 0 und das ist Spalte 2, Zeile 0. Das wäre 1, 1, das wäre 2, 2, das ist Spalte 1, Zeile 2, das ist Spalte 0, Zeile 2. Entsprechend sage ich jetzt Stack Panel Grid.Column ist gleich 0. Und Grid.Row ist gleich 1. Weiterhin sage ich, Orientation soll bitte vertical sein. Das heißt, ich möchte, dass die Elemente innerhalb des Stack-Panels untereinander angelegt werden. Jetzt könnte ich dieses Element mit einem Schrägstrich und der gespitzten Klammer schließen. Damit wäre das Element angelegt. Allerdings habe ich jetzt keine Kind-Elemente drin. Ich kann es auch so schließen, dann wird automatisch, also ich kann die spitze Klammer zumachen und dann wird automatisch das schließende Element mit hinzugefügt. Zwischen die beiden Felder, also zwischen die beiden Stack-Panel-Bezeichner, kann ich jetzt Folgendes schreiben: Textblock und dann Text gleich Score. Hier soll nämlich unser Textfeld, also unsere Punkteübersicht rein. Und ich mache noch einen Textblock und ihr seht gleich, die Textblöcke selbst sind ja nicht groß. Ihr seht gleich, dass sie automatisch untereinander angelegt werden. So, Textblock. Und dann, dem geben wir jetzt mal einen Namen. Das könnt ihr mit X Doppelpunkt Name machen. TXT Score. Und Text ist ein bisschen mehr. Wirklich hübsch ist es noch nicht. Es ist vor allem ein bisschen sehr klein, aber darum kümmern wir uns gleich. Übrigens könnt ihr auch den Namen in der Eigenschaftbox bearbeiten. Ihr geht einfach hier dazu auf das Properties-Fenster und ändert im Bereich Name den Namen des Feldes. Wichtig ist, wenn ihr auf dieses Feld oder auf dieses Element zugreifen wollt, aus dem Code Behind oder generell aus dem C-Sharp heraus, dann müsst ihr ihm einen Namen geben. Was jetzt auch spannend ist, ist, wenn ich die Orientierung, also die Orientation von Vertical auf Horizontal ändere, was jetzt passiert. Ihr seht, die Neunen springen direkt neben den Score. Aber lassen wir das mal auf Vertical und ändern jetzt mal die Schriftgröße ein bisschen. Dazu gehen wir nicht auf das Stack Panel, sondern auf die Textbox. Gehen auf Text und hier seht ihr schon, dass die Eigenschaft angeboten wird. Und jetzt ändere ich die Textgröße auf 30 Pixel und hier unten auch vielleicht auf 25. Jetzt möchte ich gerne, dass das ganze Stack-Panel nicht linksbündig ist, sondern rechtsbündig. Das macht vor allem dann Sinn, wenn die Bildschirme größer werden und ich nicht möchte, dass der Punktestand zu weit auseinandergleitet. Deswegen sage ich Horizontal Alignment Right. Und um wiederum zu vermeiden, dass dieser Abstand, also dass dieses Stack-Panel, der Text, zu sehr daran klebt an der nächsten Spalte, kann ich noch unter Layout bei Margin einstellen, das hatten wir ja vorhin schon gemacht, dass es einen gewissen Abstand von der rechten, an den rechten Rand haben soll. Sagen wir mal 20. So, das sieht doch schon mal sehr gut aus, würde ich sagen. Als nächstes möchte ich noch ein zweites Spielfeld anlegen oder überhaupt ein Spielfeld anlegen. Das Spielfeld für ein Whack-a-Mole-Spiel ist im Prinzip wieder ein Raster aus 3x3 Feldern. Auf all diesen 9 Feldern, also 3 Reihen und 3 Spalten, kann der Maulwurf erscheinen und zwar ganz zufällig. Jedes dieser Felder soll 100 Pixel groß sein, weil ich nämlich schon ein paar Bilder vorbereitet habe, die 100x100 Pixel groß sind. So. Aber bevor wir das jetzt machen, schauen wir uns noch eine Kleinigkeit bei der Rasterdefinition an. Ich habe zwar vorhin gesagt, dass die Zeilen und die Spalten die entsprechenden Höhen- und Breitendefinitionen haben, aber nicht, was die Zahlen da drin zu bedeuten haben. Ihr könnt nämlich die Breiten und Höhen in drei verschiedenen Einheiten darstellen. Ihr könnt entweder sagen Auto. Dann ist die Spalte halt genauso breit, je nachdem, wie viel Platz sie tatsächlich braucht. Ihr könnt sagen Stern. Machen wir mal hier Auto und hier Stern. Und was dann passiert ist, das Auto macht die Zeile genauso hoch, wie die beiden Textblöcke erfordern, damit halt kein unnötiger Platz verschwendet wird. Stern berechnet den restlichen verfügbaren Platz und teilt ihn gleichmäßig auf. Das heißt, die oberste und die unterste Zeile sind jetzt exakt gleich groß. Würde ich jetzt die unterste Zeile in zwei Sternen bemessen, dann ist die unterste Zeile doppelt so groß wie die obere. Das heißt, ich habe jetzt den restlichen Platz auf drei Sternen sozusagen aufgeteilt oder gedrittelt. Ein Drittel ist die obere Fläche und zwei Drittel sind die untere Fläche. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, zwei Sternen, sind wir zurück zu gleichmäßig. Und das nächste, hier machen wir das wieder genauso. Stern, Auto, Stern. In die mittlere Zeile und Spalte möchte ich jetzt mein zweites Grid einbauen. Das heißt, direkt unter Stack Panel füge ich jetzt noch ein bisschen Code hinzu. Und zwar eine spitze Klammer auf, Grid, spitze Klammer zu. Und damit wird halt das neue Grid schon mal angelegt. Innerhalb der ersten Grid, ja, des ersten Grid-Markers, vor der geschlossenen Spitzenklammer schreibe ich jetzt noch ein paar Sachen rein. Nämlich gebe ich ihr erstens einen Namen, Gamefield, weil das wird das Spielfeld dann sein. Zusätzlich sage ich noch, wo dieses Grid sein soll, nämlich in Zeile 1, Spalte 1. Und jetzt mache ich das Gleiche wie hier oben. Nämlich, ich mache Zeilendefinitionen und Spaltendefinitionen rein. Und jetzt tue ich etwas, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich kopiere die vorher eingelegte Definition und füge sie hier ein. Ändere sie aber, indem ich sämtliche Werte durch 100 ersetze. Und wie ihr seht, wird jetzt ein gleichmäßiges Raster erstellt. Ist das schon mal sehr gut. So, als nächstes möchte ich gerne ein paar Bilder anlegen in diesem Raster. Dazu sollte ich sie erstmal reinkopieren. Ich habe da schon mal was vorbereitet, nämlich ein Bild für Felder, ein Bild für Herzchen und ein Bild für das Ziel. Die beiden Grafiken für Felder und für das Ziel, ich nenne das am besten auch mal auf Englisch, sind jeweils 100 mal 100 Pixel groß. Bei dem Zielbild ist noch ein transparenter Rand drumherum. Ich kopiere jetzt mal den ganzen Ordner in den Bereich Shared. Was ich jetzt noch machen kann, ist, ich kann ein paar Grafiken anlegen. Dazu gehe ich zwischen das schließende Element von Grid und das schließende Element von Grid Column Definitions und trage jetzt einfach ein paar Mal Image an ein. Image Source gleich Assets Field.png. Und jetzt noch die Zieldefinition, nämlich Grid. Wobei, das sollte ich vielleicht lieber weiter vorne machen. Grid.row 1, 0 und Grid.column 0. Jetzt müsst ihr dieses Bild 9-mal insgesamt erstellen. Das heißt, ihr kopiert jetzt einfach 9-mal diese Zeile rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und müsst jetzt natürlich noch ändern, in welcher Zeile und Spalte das sein soll. Das heißt 1, 1, 1 und 2, 2, 2. Und hier fügt ihr noch hinzu 0, 1, 2, 0, ach, das war richtig, 1, 2, 1, 2. Und schon ist das ganze Feld bedeckt. Sieht das schon mal super aus, oder? Dann würde ich mal sagen, fehlt im Prinzip noch eine Kleinigkeit. Und zwar möchte ich, dass ich auf der rechten Seite sehe, wie viele Leben ich noch habe. Das mit den Leben funktioniert auch über die Bilder. Also ich habe ja die Herzchen. Allerdings ist es natürlich so, dass ich nicht unbegrenzt Leben habe. Das heißt, sobald ich mich zum Beispiel verklicke oder besser gesagt einen Maulwurf verschwinden lasse, ohne darauf zu klicken, dann verliere ich ein Leben. Entsprechend müssen die Bilder immer neu generiert werden. Was machen wir damit? Nun, es wird an der Zeit, wieder eine neue Datei anzulegen. Mit der rechten Maustaste klickt ihr jetzt auf whackamole.shared, geht wieder auf Add und auf New Item. Darin befindet sich ein Feld namens User Control, relativ weit oben. Das nennt ihr jetzt Image Repeater. Denn ihr könnt dieses User Control für alle Instanzen generell verwenden, in denen ihr möchtet, dass ein Bild sich wiederholt. Und diesen Image Repeater könnt ihr natürlich auch einstellen, beispielsweise mit einem Stack Panel.
Das neu einzufügende Stack Panel können wir einfach via Code-Eingabe in dem XAML-Editor hinzufügen, indem wir jetzt einfach nur schreiben, spitze Klammer auf, Stack Panel. Einen Namen geben wir ihm auch, nämlich Images. X Doppelpunkt Name ist gleich Images. Dann geben wir ihm noch eine Orientierung. Und zwar horizontal, denn ich möchte ja, dass die Herzen nebeneinander angezeigt werden. Ihr könnt allerdings auch sagen, dass die Herzen übereinander dargestellt werden sollen. Vielleicht macht das ja sogar sie mehr Sinn. Probieren wir das einfach mal. Ich habe bislang versucht, sie horizontal anzuordnen, aber immer mal was Neues. Und wir geben dem Ganzen noch ein bisschen Platz nach links. Margin ist gleich, machen wir mal 10 oder 20, 0, 0, 0. Und schließen das Feld wieder. So, viel sehen können wir jetzt erstmal nicht. Das ganze Ergebnis sehen wir tatsächlich erst, wenn es fertig ist. Speichern wir das Ganze mal und gehen in das Code Behind von dem Image Repeater. Dazu klickt ihr auf diesen kleinen Pfeil, damit die Datei ein bisschen aufklappt und klickt doppelt auf imagerepeater.xaml.cs. Und ihr seht eine noch relativ leere Datei, mal von einigen standardisierten Eintragungen abgesehen. Kommen wir mal auf die Aufteilung einer C-Sharp-Datei. Im oberen Feld dieser Datei seht ihr einige Namensräume, die mit eingetragen sind. Also Namensräume sind im Prinzip Bereiche, in denen verschiedene Methoden hinterlegt sind und mit deren Hilfe ich erkennen kann, auf welche Methode ich jetzt zugreifen will. Stellt euch mal vor, ihr habt in zwei verschiedenen Namensräumen exakt die gleiche Methode bzw. jeweils eine Methode mit dem gleichen Namen. Was passiert ist, wenn ich einfach nur den Methodennamen aufrufe, dann weiß das Programm natürlich erstmal nicht, welche ich gemeint habe. Wenn ich mit Hilfe von Using Statements diese Namensräume hinzufüge, dann gebe ich dem Programm den Hinweis darauf, woher es sich die entsprechende Information nehmen muss. Ich kann stattdessen allerdings auch jedes Mal den Namensraum explizit aufrufen. Dann ist hier angegeben, in welchem Namensraum ich mich gerade befinde, so ganz grundsätzlich mit meinem Projekt. Und darunter findet ihr die Klasse, die ich gerade angelegt habe mit dem User Control, sowie die Klasse, auf der die neue, von mir angelegte Klasse basieren soll, nämlich dem User Control. Innerhalb dieser Klasse findet ihr jetzt in diesem Fall eine Methode, die den gleichen Namen hat wie die Klasse. Ihr könnt natürlich auch innerhalb der Klasse weitere Klassen anlegen, um beispielsweise Objekte zu erzeugen. Das geht einfach, indem ihr das Wort Class eintippt und zweimal die Tabulator-Taste drückt. Dann wird eine Beispielklasse angelegt in der richtigen Formatierung. Das brauchen wir jetzt aber nicht.
Was wir jetzt brauchen, sind sogenannte Properties. Properties sind im Prinzip ein Gebilde, in dem ihr eine Variablenart definieren könnt, aber auch vor allem definieren könnt, was passieren soll, wenn ihr einen Wert reinschreiben sollt oder wieder auslesen möchtet. Dann könnt ihr nämlich zusätzliche Methoden aufrufen, die jedes Mal ausgeführt werden, wenn eben was geschrieben wird oder etwas ausgelesen wird. Um eine Property zu erstellen, tippt ihr einfach prop, P-R-O-P, und drückt wieder zweimal die Tabulator-Taste. Damit wird wieder ein Property-Construct angelegt. Als erstes nach dem Public wird der Variablen-Typ benannt. In diesem Fall ist es ein Integer, also eine natürliche Zahl. Und danach kommt der Variablen-Name. Ich nenne sie mal Count. Es ist eine gute Programmierpraxis, öffentliche Variablen, siehe Public, mit großem Anfangsbuchstaben zu versehen und Private Variable, also nicht öffentliche Variablen, mit einem kleinen Anfangsbuchstaben zu versehen. So könnt ihr sie zusammengehörig gestalten, aber wisst sofort, ist das eine private oder eine öffentliche Variable, wenn ihr sie dann später wieder aufruft. Dahinter in den geschweiften Klammern seht ihr Get und Set und hier würden dann die Dinge reinkommen, die passieren, wenn ihr sie den Wert auslest, also Get, beziehungsweise aktualisiert, also Set. Wir legen jetzt mal noch ein Property an. Public Image Source und das Ganze nennen wir Image, also IMG. Mit großem Anfangsbuchstaben natürlich. So, für die bessere Lesbarkeit schlüsseln wir das Ganze jetzt noch ein bisschen auf. Bei beiden. Und legen zusätzlich noch die dazugehörigen privaten Variablen an, weil wir die nämlich auch noch brauchen. Private int count und private int image source. IMG. Den ersten Teil können wir relativ leicht lösen. Und zwar werden wir bei get nochmal zwei geschweifte Klammern hinzufügen, eine öffnende und eine schließende. Und innerhalb dieser geschweiften Klammern schreiben wir folgendes rein: return und jetzt das kleine count. Semikolon. Dafür nehmen wir das Semikolon hinter der geschweiften Klammern weg. Die Vorgehensweise zwischen der privaten und öffentlichen Variable ist einfach, dass ich halt nicht so ohne weiteres von allen Ecken und Enden auf die öffentliche Variable zugreifen kann, sondern es sauber mithilfe der privaten Variable und abgesicherten Methode abdecken kann. So, und bei Set mache ich das so ähnlich. Klammer auf, Klammer zu. Und als erstes werde ich hier ein count gleich value hinschreiben. Value ist der Wert, der übergeben wird, wenn ich versuche, count zu beschreiben, also den Wert von count zu ändern. Das gleiche mache ich jetzt bei dem Image. Get, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, return, img. Und das gleiche bei dem kleinen. Set, img, stopp, falsch, doch, das kleine img ist gleich value, Semikolon und wieder speichern. So, das ist alles ganz nett, aber ihr könnt euch natürlich auch ein bisschen Prozessarbeit ersparen. Ihr müsst den Wert ja gar nicht neu beschreiben, wenn der Wert genau der gleiche ist wie der alte. Das heißt, wir stellen vorher eine if-Abfrage. If-Abfragen sind einfach nur wenn-dann-Checks. Also wenn, if, tab, tab. Wenn folgende Bedingung wahr ist, nämlich wenn count gleich dem Wert ist. Übrigens Vergleichsoperationen im Sinne von ist dieses Element gleich dem anderen, wird mit einem doppelten Ist-Gleichzeichen ausgedrückt. Wenn ihr etwas zuweisen wollt, dann nehmt ihr ein einfaches Ist-Gleich-Zeichen. Also, wenn der Wert von Count gleich dem übergebenen Wert ist, dann könnt ihr einfach die ganze Operation abbrechen, indem ihr hier nur Return eingibt. Und das Gleiche machen wir jetzt hier auch. Auch das Bild müssen wir nicht neu setzen, wenn der Wert ohnehin schon gleich ist. Das heißt wieder if Doppeltab img gleich gleich value, dann return. Und wir schreiben jetzt in beide Set-Felder noch eine Methode hinein, die es noch gar nicht gibt, nämlich setImages. SetImages, Klammer auf, Klammer zu, Semikolon. Und ihr seht, wie hier eine kleine blaue Box erschienen ist. Und sobald ich in die Nähe komme, erscheint ein zusätzlicher Button, mit dem ich eine Pseudo-Methode bereits erstellen kann. Diese enthält noch nicht viel. Die eine Zeile, die da drin steht, sorgt dafür, dass sobald die Funktion aufgerufen wird, das Programm abbricht. Mit dem Fehler, dass es die Funktion oder die Methode eben noch nicht gibt. So, das schreiben wir jetzt mal ein bisschen weiter darunter. Für die bessere Übersichtlichkeit ist es übrigens sinnvoll, die ganze Infrastruktur oben anzulegen und Methoden nach unten zu ziehen, damit ihr immer wisst, wo ihr hinschauen müsst, wenn ihr beispielsweise nach den zu deklarierenden Variablen sucht. So, dieses setImages schreiben wir oder setImage schreiben wir auch in die ImageSource rein. SetImage und hier seht ihr schon, dass Visual Studio euch das vorschlägt. Und wieder speichern. Was wir jetzt machen, ist relativ einfach. Und zwar wollen wir jetzt mit dem Stack-Panel im Frontend zusammenarbeiten. Genau diesem, den man eben noch nicht sieht. Und dazu werden wir jetzt Folgendes tun. Wir entfernen als erstes die Exception, also die Zeile Code, die dafür sorgt, dass das Programm abbricht. Dann suchen wir uns nochmal den Namen von dem Stack Panel raus. Das heißt Images. Und wir wollen erst dafür sorgen, dass alle Kind-Elemente von diesem Stack Panel entfernt werden. Denn wir wollen ja nicht, dass die gedoppelt werden oder so, sondern wir schreiben das immer neu. Images.children.clear ist die dazugehörige Methode. Und jetzt müssen wir irgendwie rausbekommen, wie viele Herzen denn überhaupt gezeichnet werden sollen. Und dafür verwenden wir eine sogenannte Vorschleife. Und eine Vorschleife könnt ihr ungefähr übersetzen mit für Elemente, die folgende Bedingung erfüllen, führe Folgendes aus und dann verändere den Zähler um folgenden Wert. Tippen wir ein for Doppeltab. Jetzt wird ein sogenannter Indexzähler angelegt. Der wird einfach nur für diese eine Vorschleife verwendet. For Ganzzahl i. Und i setze ich auf 0, weil ja die ganzen Zähler bei 0 beginnen. Solange i kleiner ist als folgender Wert und als Wert tragen wir Count ein, denn der Count ist einfach die Anzahl. For i kleiner als Count und sobald es einmal ausgeführt wurde, erhöhen wir den Wert von i, um den nächsten Zähler anzugehen. Und jetzt fügen wir dem Ganzen ein Kind-Element hinzu, indem wir schreiben images.children.add. Und können einfach sagen, welches Element wir dem Ganzen hinzufügen wollen. Um dem Stack-Panel mit den Bildern jetzt überhaupt neue Bilder hinzuzufügen, müssen wir ihm auch sagen, welche. Einfach nur zu sagen, hey, liebes Stack-Panel, füge doch ein paar Unterelemente vom Typ Bilder hinzu, reicht nicht, weil wir müssen ihm auch sagen, dass es sich dabei um neue Bilder handelt. Verwenden wir also das Schlüsselwörtchen new. New Image. Und jetzt müssen wir natürlich auch noch sagen, woher er die Bilder nehmen soll. Dazu fügen wir einfach zwei geschweifte Klammern ein, einmal auf, einmal zu. Und in diesen geschweiften Klammern fügen wir jetzt noch Source ist gleich img und Stretch ist gleich Stretch None hinzu. Letzteres mache ich, damit die Bilder einfach nicht gestreckt werden und so aussehen in der App, wie sie gestaltet wurden. Dann ist es ja noch so, dass wir hier ein kleines Count haben. Ich habe aber vorhin gesagt, dass wir nur mit der öffentlichen Variable arbeiten und alle Zugriffe, sei es lesend oder schreibend, intern gehandhabt werden. Deswegen ändere ich das in ein großes Count. So, dann sind wir auch hier schon fertig und können alles speichern. Schauen wir nochmal zurück in die Folien, wo wir dort waren. Wir haben auf dieser neuen Seite, die wir im letzten Kapitel schon angelegt haben, neue Darstellungselemente angelegt. Wir haben uns um die Navigation gekümmert. Wir haben allerdings auch uns mit dem Thema XAML befasst, das Interface vorbereitet für das Spiel und dabei gelernt, was Grids und Stack Panels sind. Und zu guter Letzt haben wir auch das Spielfeld angelegt. XAML war, um euch daran zu erinnern, eine Extensible Application Markup Language, die auf XML, nämlich der Extensible Markup Language, basiert. Sie hilft euch dabei, grafische Elemente in Applikationen darzustellen und funktioniert über eine hierarchische Strukturierung. Das heißt, man kann unter- und übergeordnete Elemente haben, wie wir das zum Beispiel bei dem Image Repeater gemacht haben. Die Images, die wir erzeugt haben oder erzeugen, sind dem Stack Panel untergeordnet und das Stack Panel ist dem Grid untergeordnet, in dem es ist. Aber auch das Spielfeld ist dem äußeren Grid ebenfalls untergeordnet. Wir haben auch gelernt, wie wir auf verschiedene Arten und Weisen XAML-Elemente hinzufügen können oder bearbeiten können. Zum Hinzufügen haben wir die Toolbox benutzt und einfach den XAML-Code benutzt. Und zum Bearbeiten haben wir sowohl den Designer als auch den XAML-Code als auch das Properties-Fenster genutzt. Zusätzlich könnt ihr, falls ihr euch wohler fühlt mit der Anwendung, die Elemente auch mit Blend bearbeiten. Das war's dann auch schon. Und im nächsten Kapitel werden wir uns mal mit der Infrastruktur von dem Spiele-Backend befassen. Also, bis gleich!